internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. So, ja. Hallöchen.
Hallo.
Schön sind wir wieder da.
Ja, so schnell ist eine Woche auch wieder um, oder?
Schön, euch zu sehen.
Sehr schön, sehr schön. Andreas, du bist heute wieder zu Gast bei uns. Vielen Dank. Wir sind immer noch bei dem Thema Konsens. Da haben wir vor 2 Wochen eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Show gehabt. Wir haben über deinen Artikel gesprochen, den du für dieses Projekt hier geschrieben hast. Und genau, heute geht es darum, es sind jede Menge Fragen eingetrudelt von lieben Zuschauern, die wir heute dir gerne stellen wollen würden. Bist du bereit?
Ich bin absolut bereit.
Ja? Okay, dann ist es nicht so heißes Wetter wie bei uns.
Doch, es ist sehr heiß, aber trotzdem, ich bereite mich ja vor, nicht? Das ist ja wichtig.
Natürlich.
Gekühlt zu sein.
Ja, sehr gut. Nichts anderes hätten wir erwartet. Patrick, bist du auch startklar?
Ich versuche es, aber nachdem Andreas schon angefangen hat, mit diesen hohen Ansprüchen an sich selbst zu stellen, dann wäre es ein bisschen schlimm, wenn ich das auch nicht an mir selber machen würde.
Ja, so, das stimmt. Sehr gut. Pascal ist heute nicht dabei. Grüße gehen raus. Der wird wieder das nächste Mal mit am Start sein. Wir machen es heute zu dritt. So, und wir legen direkt los. Ich weiß, Andreas ist Typ Effektivität. Von daher gehen wir direkt ins Eingemachte und schauen mal, was der Adam uns heute geschrieben hat. Beziehungsweise nicht heute, sondern schon die Tage davor. Der hat eine spannende Frage gestellt. Wie bereitet man sich am besten auf eine Verhandlung vor?
Also das, um das nochmal zu verstärken, was in dem Hauptthema war, sind die 4 Ws. Mhm. Und zwar, dass ich wirklich hingehe und sage, als wer spreche ich zu wem, aus welchem Anlass, mit welchem Ziel. Wenn ich diese 4 Ws für mich beantworten kann, bin ich sehr gut auf die Verhandlung vorbereitet. Weil wenn ich sage, als wer, heißt das, ich bin in der Position des Key-Accounters, ich bin in der Position eines Vertrieblers, ich bin in der Position eines Geschäftsführers, whatever, da je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Und ich spreche zu wem? Das heißt, wer ist meine Zielgruppe, zu der ich gerade spreche? Ist es eine Person? Sind es mehrere Personen als Decision-Making-Unit? Habe ich mit dem Einkäufer zu tun oder mit der Fachabteilung? Und ich muss vollkommen anders agieren in der Vorbereitung, wenn ich mit dem Einkauf spreche und der Fachabteilung oder spreche nur mit der Fachabteilung. Das heißt, wenn ich genau überlege, wer sitzt mir gegenüber, ist es ein Entscheider, ist es ein Prüfer, ist es jemand, der mir helfen will, mein Coach in dem Unternehmen, oder ist es jemand, der mein Produkt oder meine Dienstleistung anwenden wird, dann habe ich halt unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze vorzubereiten. So, der Anlass ist halt, was ist der Grund? Ist es die Endverhandlung, ist es die Erstpräsentation, was ist das Ziel des Termins? Und auch da immer wieder zu sagen, wie kann ich das sinnvollerweise vorbereiten, dass ich überlege, okay, wer sitzt mir gegenüber? Welchen Nutzen haben Sie davon, wenn Sie mir zuhören? Weil Sie schenken mir Ihre Zeit. Und das ist das, was ich eben bestmöglich ausnutzen sollte. Und aus welchem Anlass? Das heißt, was ist das Ziel? Was ist der Anlass? Also der Grund der Testtermine der Verhandlung. Deswegen gibt es keine monosystemische Vorgehensweise, sondern jede Verhandlung kann anders sein, weil sich die Ws verändern können innerhalb des Termins oder während der Vorbereitung. Nicht?
Aber gibt es nicht so bestimmte Sachen, die man für sich selber geklärt haben sollte? Ich meine, neben diesen 4 Ws, also wenn es zum Beispiel zum letzten Vertragsverhandlung geht, was davor zu bereiten wäre?
Genau. Und das, Patrick, ist der entscheidende Punkt, weil wenn ich sage, als wer spreche ich zu wem, was ist der Anlass mit dem Ziel? Und ich habe meinen Anlass, ich bin in der letzten Verhandlung, dann muss ich es anders vorbereiten. Dann muss ich es anders vorbereiten, als wenn ich eine Erstpräsentation mache. Mhm. Mhm. Und das ist genau meine Botschaft, dass ich sage, Ich habe Situationen, die ich kann nicht monosystemisch folgen und sagen, ich verhalte mich immer wieder gleich, sondern die Situation ist ganz entscheidend, dass ich halt sage, was ist, als wer spreche ich, was ist das Thema und in welcher Situation muss ich das Ganze haben, nicht?
Ich habe hier eine Frage vom Armin, die, glaube ich, schließt ganz gut an. Der schreibt, bei uns sind immer mehrere Verhandlungspartner am Tisch, der Projektbeauftragte, meistens ein weiterer Leiter und der Einkauf. Ich finde es schwer, da immer alle unterschiedlichen Anforderungen im Blick zu haben. Was ist dein Tipp?
Genau das ist es. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich eben so eine Gemeinschaft vor mir sitzen habe, verfolgt jeder in diesem Raum unterschiedliche Ziele. Mhm. Und deswegen ist so wichtig, zu Beginn der Verhandlung nochmal zu definieren, was ist aus Ihrer Sicht, was passieren muss, dass dieser Termin für jeden in dieser Runde erfolgreich wird. Weil jeder verfolgt sein eigenes Ziel. Einer könnte mein Helfer sein, weil er sagt, okay, ich möchte, dass diese Produkte, diese Lösungen in meinem Unternehmen umgesetzt wird. Der Einkäufer hat ein Ziel, dass er sagt, er will einen besseren Preis oder ein Zahlungsziel verhandeln. Und das muss ich halt erfragen, dafür muss ich mir die Zeit nehmen. Und deswegen sind ja genau die 4 Ws so ganz relevant. Mhm. Weil dann weiß ich ja, auf wen werde ich treffen? Wer sitzt mir gegenüber? Was ist das, was ich erreichen will? Was ist mein Minimalziel, was ich dort erreichen will? Was ist das Maximalziel? Und wie hole ich alle gemeinsam ab? Und häufig passiert das, dass wir uns selbst so unter Stress setzen, dass wir uns die Zeit nicht nehmen, auch jedem Einzelnen die Wertschätzung zu geben oder das Interesse zu zeigen, was sein Ziel in dem Termin ist. Mhm. Deshalb empfehle ich immer, zu Beginn diese Agenda-Punkte zu machen und auch zu sagen, okay, was ist Ihnen heute wichtig bei dem Termin, wenn Sie sich heute die Zeit nehmen, damit es sinnvoll investiert ist für Sie? Und dann wirst du erfahren, aus seiner Sicht, ne, du wirst halt sehen, wenn du sagst, aus deiner Sicht, was ist das Relevante hier? Ne? Und das sind ja auch immer die Themen, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, zu sagen, okay, was müssen aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte sein, um das Ganze in die Umsetzung zu bringen? Und dann wird der Einkäufer was dazu sagen, die Fachabteilung was dazu sagen und so weiter. Das kannst du aber nur, wenn du sie ernst nimmst, wertschätzt und dir die Zeit nimmst, diese Fragen zu stellen. Und wenn du nur eine halbe Stunde hast, gehen halt viele Vertriebler hin und wollen ihre Themen durchbringen, anstatt sich die Zeit zu nehmen, nochmal exakt zu hinterfragen, was ist für deinen Gesprächspartner sinnvoll, heute zu besprechen.
Mhm. Da hast du jetzt angesprochen, um für jeden Einzelnen herauszufinden, was für den wichtig ist. Aber wenn man so noch so ein Entscheidungsgremium schaut, da gibt es auch so interne Dynamiken zwischen die Leute, die sich gegenseitig beeinflussen. Wie kann man da mit umgehen, beziehungsweise wie kann man so herausfinden, was so die Einflüsse aufeinander sind?
Das ist das Beste, was dir passieren kann, weil dann strebst du nämlich als Moderator auf. Und gerade das ist so wichtig, weil du hast es dann im offenen Kreis diskutiert. Die Diskussion wäre sowieso erfolgt, aber nicht mehr, wenn du dabei bist. Mhm, wenn also eine solche Diskussion entfacht und du bist dabei, dann kannst du elegant moderieren und sagen, okay, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, dass das Thema von Herrn Meyer, Schulze, Müller oder wie auch immer berücksichtigt wird? Oder wenn Sie jetzt priorisieren müssten zu den Punkten, die Sie alle drei gesagt haben, was ist denn aus Ihrer Sicht der sinnvollste oder wichtigste Punkt, um das ganze Thema anzugehen? Also was Besseres kann dir gar nicht passieren, als unterschiedliche Positionen in den Termin zu haben. Deswegen empfehle ich auch immer, wenn du eine Verhandlung mit dem Einkäufer hast, deinen Helfer oder der das Produkt mit dir umsetzen möchte, mit dazu zu nehmen, weil der wird immer auf deiner Seite kämpfen. Er wird immer versuchen, die Argumente durchzubringen. Also lass andere für dich arbeiten.
Also das ist auch etwas, was meiner Erfahrung nach auch etwas ist, was über die Zeit kommt. Ne? Weil das ist ja auch eine Haltungsfrage, mit welchem Selbstbewusstsein gehe ich in so ein Gespräch rein, bin ich in der Lage, auch die richtigen Fragen zu stellen, die Ruhe zu haben, ja, und nicht sofort irgendwie in Stress zu verfallen, den Auftrag hier an Land zu kriegen. Von daher, das ist jetzt keine Frage aus der Teilnehmerrunde, aber was mich interessieren würde, ist, gibt es da was für junge Vertriebler?
Also der erste Schritt ist, wenn du nervös bist, empfehle ich dir immer nie den Fahrstuhl zu benutzen, sondern immer die Treppenstufen und hochlaufen. Ja. Das baut schon mal Adrenalin, dann bist du ruhiger im Gespräch. Die zweite Situation ist, wegzugehen von dem Thema. Könnt ihr euch noch an den Schulter erinnern, der so schräg läuft, weil er sich immer so die Schulter haut. Ne? Also so nach dem Motto, ich habe hier meine Punkte, die will ich unbedingt durchbringen. So immer die Ich-Perspektive einzunehmen. Und da viel sinnvoller, egal wie viel Stress ich habe, je mehr Punkte ich mir in meiner Agenda vornehme, diese vier, von denen wir gesprochen haben, und ich zwinge mich dazu, zuerst den Kunden sprechen zu lassen, zu sagen, welche Erwartungen haben Sie heute an den Termin? Dadurch bekommst du automatisch mehr Ruhe ins Gespräch hinein. Mhm. Das wäre das Gleiche, wenn ein junger Mann eine junge Frau kennenlernen will oder umgekehrt. Da gehst du ja auch nicht hin und sagst, ich bin der tollste Held, weil, und zählst alle deine Punkte auf, warum der Partner dich in der Beziehung attraktiv finden sollte, sondern du interessierst dich für die andere Person. Du sagst, was sind denn deine Hobbys, ja? Und wenn denn die Person sagt, ich spiele gern Tennis, versuchst du Gemeinsamkeiten herzustellen, zu sagen, ach, Tennis habe ich auch schon beim Fernsehen geschaut, nicht? Oder gespielt. Das Entscheidende ist aber, das Interesse an dem Gegenüber zu erzeugen. Und dadurch bekommst du mehr Ruhe, weil du von dir weggehst. Das Zweite ist, mache Fehler. Ich kenne brillante Rhetoriker, die bewusst Fehler einbauen, um sympathisch zu wirken. Also geh doch einfach hin und baue Fehler ein. Streckt nur die Kehle, wenn du einen Fehler gemacht hast, zu sagen, oh, jetzt haben sie mich erwischt, auf das Thema bin ich gar nicht vorbereitet, das nehme ich aber gern mit. Ist doch 100-mal besser, als zu stammeln oder irgendwas zu sagen, was du eh nicht beantworten kannst. So bekommst du Ruhe ins Gespräch. Interessier dich für dein Gegenüber, sei ehrlich, sei respektvoll. Und wenn du auf was nicht antworten kannst oder dir eine Frage gestellt wird, wo du überlegen musst, geh doch hin und sag, Mensch, das ist eine sehr interessante Frage. Geben Sie mir doch einen Moment, darüber nachzudenken. Damit zeigst du Wertschätzung. So kannst du wirklich Ruhe für dich reinbringen.
Das ist interessant, so, wie du das erklärst, Andreas. Ich habe zum Beispiel für mich selber bemerkt, sobald ich anfange, eine Präsentation auswendig zu lernen, und ich möchte diese Präsentation dann genauso durchführen, dann ist meine Präsentation ganz abartig. So, ich überlege mich die ganze Zeit, oh, habe ich nichts vergessen? Habe ich alles gesagt? Was passiert so im Publikum? Und op den Punkt, dass ich eigentlich nur da anwesend bin. Und ja, es gibt eine Geschichte, den weiß ich irgendwie so in grobe Linien, aber ich erzähle eher so aus dem eigenen Erfahrung. Und gehe viel mehr auf das Publikum ein, dann kommt es viel natürlicher rüber bei die Leute. Und dann ist es viel authentischer auch. Und eigentlich op den Punkt, wenigstens so ervaring ist es nicht mehr, was ich denen erzählen möchte. Nein, woran hat das Publikum Interesse? Und dann entsteht ein viel natürlichere Austausch zwischen die beiden.
Exakt. Und das Entscheidende ist eben auch auf einer Sachebene zu erzählen, zu sagen, Kunden nutzen unsere Dienstleistungen oder Produkte in dem Bereich. Wo sehen Sie denn Ansatzpunkte? Also was zu erzählen und dann immer wieder die offene Frage zu stellen, um den anderen ins Gespräch zu bringen.
Das bringt mir aber eigentlich noch so einen anderen Punkt. Und du hast gesagt, um so Ruhe ins Gespräch zu bringen. Und viele Menschen sind überhaupt nicht, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, die bekommen wirklich selber die Unruhe, wenn nichts gesagt wird. Aber ab und zu ist einfach die Stille genau das, was es braucht, um Ruhe ins Gespräch zu bringen, den Gegenüber die Zeit zu geben, sich Sachen zu überlegen. Hast du daar bestimmte Tipps für Leute, die es schwierig finde, einfach mal still zu sein?
Patrick, auf jeden Fall. Wenn du Folgendes überlegst. Du hast keine 10 Sekunden ausgehalten. Kommt dir vor wie eine Ewigkeit. Du hast nach 8 Sekunden angefangen zu lachen. Einfach mal aus.
Das kommt vielleicht auch, weil ich dich seit ein paar Jahren kenne.
Und das Entscheidende hierbei ist, wenn du die Situation dort erlebst in der Form, empfehle ich immer, guck dem Menschen auf die Nasenwurzel. Der Punkt ist der, die Leute fangen dann an zu sprechen, weil sie dem Menschen in die Augen gucken und sich jetzt genötigt fühlen, was zu sagen, die Stille nicht aushalten. Wenn du dem Menschen aber auf die Nasenwurzel schaust, hat er das Gefühl, du schaust ihm in die Augen. Dadurch lenkst du dich aber ab. Also wenn du eine Frage stellst, gibst du ein Versprechen ab. Und dieses Versprechen ist, dass du die Antwort abwartest. Also warte die Antwort ab. Was soll denn da passieren? Du wirst sehen, wenn du den Menschen anguckst und auf die Nasenwurzel schaust, denkt er, du schaust dir in die Augen. Und dann wird er irgendwann anfangen zu reden. Und gib ihm die Zeit. Viele Einkäufer warten nur darauf, dass du hingehst und versuchst, das Thema selbst zu machen. Weil du stellst nämlich eine Frage und die meisten Verkäufer beantworten die dann selbst. Das ist immer wieder faszinierend zu beobachten. Also, Frage stellen, das Versprechen, was du abgibst, ist die Antwort abzuwarten und ruhig sein. Und wenn du eine Ablenkung brauchst, auf die Nasenwurzel schauen. Müsst ihr mal ausprobieren. Ist echt lustig.
Okay, mache ich. Finde ich einen guten Tipp. Ja, meine Erfahrung ist auch...
Nasenwurzel und frag ihn, schaue ich dir in die Augen oder schaue ich dir auf die Nasenwurzel? Und du wirst immer die Antwort bekommen in die Augen.
Ja, krass. Also meine Erfahrung ist auch, wenn man so einen Moment hat, wo es irgendwie gerade nicht weitergeht und man dann nicht sagt... dann ist auch meistens der Moment, wo es dann danach richtig gut weitergeht. Also man muss den Punkt aber aushalten, weil danach entsteht tatsächlich meistens etwas richtig, richtig Cooles. Da geht's dann, geht's gut voran. So, ihr Lieben, soll ich mal gucken, was noch für Fragen reingekommen sind? So, Susanne, als Dienstleister versteht der, mit dem ich verhandle, gar nicht so richtig, was ich mache. Sie ist Dienstleisterin und der, mit dem sie verhandelt, versteht gar nicht so richtig, was sie macht. Dann möchte er nur über den Preis verhandeln. Da habe ich meist keinen Spielraum und muss runtergehen von dem, was ich eigentlich haben möchte.
So, da kann ich nur die Empfehlung aussprechen, immer den Fachmann, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, zu dem Gespräch mit aufzunehmen. Und dann im Vorfeld das so vorbereiten, zu sagen, welcher Mehrwert entsteht, dadurch, dass die Dienstleistung da ist, beziehungsweise was für ein Vakuum oder welche Kosten entstehen, wenn die Dienstleistung nicht angebracht wird. Weil ein Einkäufer will immer einen besseren Preis verhandeln. Das ist so.
Das ist ja sein Job.
Ein Job, genau. Dafür wird er auch gelobt. Und hier geht es halt wirklich darum zu sagen, okay, das gesamte Bild muss der auch kennen, dieses Big Picture erkennen, um dann zu sehen, was bringt mir das denn im Unternehmen an Einsparungen zum Beispiel? Oder was kann das an Mehrwert generieren in dem Unternehmen? Und wenn ich die Zahlen in Relation nehme zu dem Preisnachlass und die modernen Einkäufer gucken sich immer das Gesamtbild an. Es geht nicht nur darum, 5 oder 6% zu verhandeln, sondern die Gesamtsituation im Unternehmen zu betrachten. Das ist die Situation. Entscheidend ist nur, dass wenn der Einkäufer über den Preis spricht, eben auch das Gespräch so einzustielen, zu sagen, okay, was außerhalb des Preises ist denn aus Ihrer Sicht wichtig, wenn Sie jetzt den Einkauf oder Ihre Verantwortung als Einkäufer in dem Unternehmen sehen? Das sind Fragen, die haben die noch nie gehört. Weil wenn du sagst, wenn Sie jetzt reden und Sie haben die Rolle des Einkäufers, ist natürlich nachvollziehbar, dass Sie verhandeln wollen. Aber was aus Ihrer Sicht ist denn über diese Verhandlungskonditionen hinaus wichtig aus der Perspektive für Sie als zentralen Einkäufer dieses Unternehmens? Und dann müssen wir wieder ruhig sein. Und das sind genau die Themen, dass du dir andere Spielfelder aufbaust, sozusagen alternativ dazu. Und wenn du dann ein Nur-Preisgespräch hast, dann würde ich nie einen Preis nur nachgeben, sondern würde einfach immer gucken zu sagen, was ist an Mehrleistung da, einen längerjährigen Vertrag, eine Zusatz oder wie auch immer. Wenn du einen Rabatt geben willst, zu sagen, Zahlungsziele weiterverhandeln. Niemals Zugeständnisse machen, ohne eine Gegenleistung dafür zu erfahren. Und wenn der sagt, macht er nicht, auch mal Nein sagen, zu sagen, okay, dann erklären Sie es jetzt bitte dem Einkäufer, dem Geschäftsführer, warum wir nicht zusammenkommen und die Ersparnis nicht generieren. Er kann nur nicht hingehen, wenn er von keiner Ersparnis kennt. Also dann kannst du nicht sagen, dann erklären Sie es dem Geschäftsführer jetzt, was die Einsparung betrifft, wenn du vorher nie mit ihm darüber gesprochen hast. Das heißt, du musst ihm das halt aufzeigen und zu sagen, wie das Gesamtkonstrukt aussieht und dann sagen, jetzt treffen Sie für sich die Entscheidung, wenn wir die Ersparnis auf der einen Seite haben. Und das ist der Preis auf der anderen Seite, den ich transparent mit dem Bleistift kalkuliere, dann ist doch das Thema, wo kommen wir uns entgegen? Was sind außerhalb der Kondition für Sie im Punkt, wo Sie sagen, das ist für Sie als Einkäufer wichtig?
Ja.
Zuständnisse machen in der Zahlungsziel oder. Aber versuche eben die Optionen zu erarbeiten. Das ist das Relevante.
So, der Gerhard Schröder ist wieder da. Danke für das Gespräch. Das geht an dich, Andreas. Grüße aus Fellbad. Grüße zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Sehr gut. Und was natürlich auch, ich finde, das greift auch so ein bisschen ineinander von den Sachen, die du jetzt sagst, ne? Also wenn du mehrere Leute am Tisch hast, das ist das eine. Und das nächste ist, wenn du dann mit dem Einkauf verhandelst und dann auch nochmal klar machst, so, was ist die Ersparnis, was haben sie davon und was darüber hinaus, dann passiert es auch, dass die Anwesenden ohne dich auch diskutieren. Ja?
Und vorher die Frage stellen. Nicht zu viele Argumente bringen, zu sagen, was außer dem Preis ist Ihnen wichtig, wenn Sie jetzt an die Gesamtsituation im Unternehmen denken. Dann kommen die von allein darauf und sagen, naja, wir müssen ja gucken, was meinen Sie, wollen wir mit dem Preis verhandeln, weil wir hier generell im Moment einsparen müssen.
Ja.
Ja, bitte, will ich das hören? Das will ich doch hören. Und dann sage ich, sehen Sie, und genau darum sitzen wir hier. Und jetzt kann ich den Punkt einbringen, zu sagen, wenn Sie dieses Thema so umsetzen, heißt das für ein Gesamtunternehmen eine Ersparnis in dem und dem Bereich zum Beispiel. Da sind diese 10% oder 5%, die wir jetzt verhandeln, Kindergarten gegen.
Ja. Sehr gut.
Bei diesen Verhandlungsvorbereitungen, ich meine, es geht immer mehrere Leute aus das Unternehmen, was etwas verkaufen möchte, die mit dem Kunden in Kontakt sind. Auf die andere Seite gibt es auch viele Leute beim Kunden, die im Kontakt mit dem Unternehmen sind. Und da laufen ganz viele Gespräche parallel. Hast du da irgendwie eine systematische Vorgehensweise, um so diese Informationen aus verschiedenen Quellen abzuholen, voordat man in so ein Gespräch reingeht? Eigentlich, dass man so gut wie möglich vorbereitet ist?
Also in der Regel solltest du dir gerade bei großen Unternehmen einen Coach suchen oder einen Helfer, der dich durch den Prozess führt. Und den interviewst natürlich. Und da holst du die Informationen, die relevant sind. Und diese Information kannst du dann, ohne sie zu nennen, in dem Gespräch einbringen. Weil wenn du jetzt Informationen hast, dass sie gerade ein Sparprogramm haben, dann ist es ein einfaches zu sagen, okay, wie sehen Sie denn die Gesamtsituation im Moment, was Kosteneinsparungen im Unternehmen betrifft? Also diese Information brauchst du, das ist ein Part der Vorbereitung.
Großer Freund der Vorbereitung.
Die Zwillingsbruder des Erfolgs.
Ja, das stimmt schon. Das ist eine schöne Frage von Patrick. Patrick, warst du es? Hast du heimlich eine Frage gestellt?
Vielleicht.
Gibt es so etwas wie den perfekten Zeitraum oder Zeitpunkt für eine Verhandlung? Potzblitz, die hätte auch von dir kommen können.
Es gibt den perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Es gibt nur den Punkt, wenn er überschritten ist, dann ist es zu spät.
Ja.
Das heißt, es gibt ganz viele Verkäufer, die holen sich, dass der Kunde sagt, ich will das Geschäft mit dir machen. Und dann fangen sie an und sagen, und das ist noch dabei und das ist noch schön und dieses kommt auch noch dazu. Und dann sinkt das Kaufinteresse dramatisch. Mhm. Hier geht es wirklich darum, zu früh zu sagen, unter welchen Bedingungen kommen wir denn zusammen ins Geschäft? Ist immer. Man kann immer die Information kriegen, noch sind wir nicht so weit. Dann kann ich sagen, okay, was brauchen Sie denn noch? Den Punkt aber überstanden oder überschritten zu haben, der wirkt dann nervig. Und ich glaube, jeder hat mal die Erfahrung vielleicht im eigenen Leib gemacht in einem privaten Konsum, wenn du Gespräche führst und jemand versucht, dir was zu verkaufen, du hast für dich die Entscheidung schon getroffen, ich will es haben, und die erzählen weiter und erzählen weiter und erzählen weiter. Und irgendwann sagst du dir, ach komm, nee, das nervt jetzt, das muss ich mir nicht weiter antun.
Klar.
Ja. So, und dann geht das Kaufinteresse so schnell nach unten und deswegen immer früh fragen. Und wenn du fragst, okay, was müssen wir tun oder was muss jetzt passieren, dass wir zusammenkommen? Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte? Dann bist du immer bei der To-Do-Vereinbarung. Immer eine Vereinbarung treffen, immer aktiv fragen. Natürlich nicht nach der Begrüßung, sondern wenn ich die ersten Themen soweit verhandelt habe. Aber was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Der Kunde sagt, ich bin noch nicht so weit. Aber ich bin noch nicht so weit heißt ja, er will. Sonst würde ich mit dir zusammen sitzen. Warum sollte sich jemand mit mir an einen Tisch setzen und eine Verhandlung führen, wenn er kein Interesse hat, mein Produkt oder meine Dienstleistung zu kaufen?
Ja. Ich glaube, da ist auch ganz häufig immer so ein, wenn du gerade mit größeren Unternehmen arbeitest, bist du ja nicht der Einzige, der da in Verhandlung geht. Ne? Also es sind ja meistens immer so 3 mindestens, manchmal auch 5, 6 Wettbewerber. Was ist dein bester Tipp, wo du sagst, das macht keiner und das machst du auf jeden Fall.
Also in der Regel hast du bei solchen Unternehmen ja Präsentationen. Und ich selbst durfte mal erleben, eine Präsentation zu haben vor 15 Personen. Und ich hatte 30 Minuten Zeit. Ich habe jeden in dieser Runde gefragt, welche Erwartungshaltung er hat, wann das sinnvoll ist. Und ich habe mir die Zeit genommen, jeden dieser 15 zu fragen. Krass. Und damit war ich anders als alle anderen. Weil ich habe mich für sie interessiert. Du kannst 20 Briefings kriegen. Du kannst 20 Themen kriegen. Das differenziert immer von dem, was wirklich entscheidend ist. Also gib ihm die Wertschätzung und frag sie. Mhm. Und sag, was ist denn aus ihrer Sicht? Und du siehst die unterschiedlichen Ansichten. Und wenn du dann in der Runde erkennst, dass das wir schon hinschauen hatten, dass du andere Perspektiven drin hast, dann moderierst du und sagst, okay, ich erlebe hier eine Gruppe, die sehr heterogen ist von den Ansichten. Also ist die Frage, was ist ihnen wichtig, auf welche Punkte soll ich jetzt am besten eingehen? Und du gehst hin und hast die 10 Minuten, wo du auf dem Punkt präsentierst und die exakt da abholst, wo die stehen und fragst, wollen wir es nochmal 10 Minuten dranhängen? Als wenn du ein Feuerwerk runterlässt und die Leute berieselst, könnt ihr euch noch erinnern beim letzten Mal, nicht den Lautsprecher aufstellen, sondern das Mikrofon. Und das kannst du nur, wenn du fragst. Nimm dir die Zeit, dann bist du anders. Die erwarten es nicht. Zumal, wenn du den Termin gemacht hast, kommt häufig von der anderen Seite, ja, sie wollten doch den Termin. Und auch dann fange ich an zu sprechen und sage, ja, genau deshalb ist es ja so wichtig zu erfahren, was für sie wichtig ist und wie sie darüber denken.
Aber es ist natürlich auch hardcore, ne? 15 Leute zu fragen, also das muss man auch erstmal bringen.
Das schärfste Erlebnis, das war meins. Ja. Ich habe auch den Auftrag bekommen damals.
Na, da gehe ich mal von aus. 15 Leute, das ist schon ein Brett, finde ich. Das ist,
Und trotzdem ist es ein klares Zeichen von Wertschätzung. Weil da werden nicht nur der Chef an Tisch gefragt oder die 3, 4 wichtigsten. Nein, alle sind gleich wichtig.
Und es hat ja einen Grund, warum sie mit 15 Mann da sitzen.
Ja, das stimmt. Aber 15 Mann, die hätte ich auch noch nicht da sitzen. Also das ist eine besondere Situation dann auch, ne? Also.
Natürlich.
Ja, also 3, 4.
Um die Thematik zu sagen, gib mir dem anderen die Wertschätzung, interessiere dich.
Ja, voll. Ich finde, es ist beim letzten Talk von dir auch sehr, sehr schön rübergekommen. Ich finde, Verhandlungen ist ja auch immer etwas, was so sehr hart besetzt ist, ne, wo immer so viele denken, da geht's um Zahlen, Fakten, so hart, ne, und es muss dann durchgedrückt und Dominanz und so. Aber du hast es auf eine sehr, sehr schöne Art rübergebracht, fand ich. Das ist Interesse am Menschen, an dem Gegenüber, an dem, was er auf der Agenda hat und was für ihn wichtig ist, einfach schon die Hälfte des Home Run ist, ne?
Und es gibt Situationen, da passt es nicht. Auch wenn du präsentierst, dann ist doch in Ordnung. Ja. Du musst doch keine beleidigt sein. Wichtig ist, dass du gesichtswahrend rausgehst und sagst, okay, wenn sich die Situation im Unternehmen mal verändert und sie darin Spaß haben, kommen sie gerne auf mich zu.
Ja, klar. Ja, und weißt du, manchmal passt es ja auch von der Anbieterseite aus nicht. Ne? Das kann ja manchmal auch so sein. Also manchmal gibt es ja auch Ausschreibungen, wo du denkst, es matcht. Und wenn man dann im Gespräch ist, dann sieht man, oh, also das, was die da ausgeschrieben haben, ist gänzlich anders als das, was eigentlich da jetzt stattfindet. Ne?
Genau.
Das gibt es halt auch. Ich glaube, dazu hatten wir auch eine Frage. Warte mal. Ja, von Jörg. Gestern erst ein Gespräch gehabt. Ich war gut vorbereitet auf das, was vorher schriftlich besprochen wurde. Im Gespräch stellt sich heraus, dass der Kunde doch ein ganz anderes, tieferes Problem hat. Können wir grundsätzlich lösen, aber dann ist der Preis natürlich ein anderer. Das ist dann schwer vor Ort, das festzustellen und dann ein anderes Preisschild dran zu machen. Was meinst du dazu?
Es ist super einfach. Also der erste Punkt ist wieder, es bestätigt wieder, dass egal wie vorbereitet du bist, du die maximal diese 4 Punkte in dem Gespräch nimmst und auch da wieder fragst, was sind deine Erwartungen und die abgleichst mit den Punkten, die du vorbereitet hast. Und dann kannst du einfach in dem Gespräch hingehen, wenn es abweichen sagt, ganz klar zu sagen, jetzt helfen Sie mir mal. Wir sind gestartet mit dem Briefing, das so war und die Kalkulation war darauf aufgebaut. Jetzt sind die Ansprüche anders geworden. Es ist wie beim Auto, wenn du Zusatzthemen bestellst. Wie kriegen wir jetzt beide die Kuh vom Eis? Also der hat doch mein ursprüngliches Produkt schon gekauft, wenn er sagt, er ist dabei und der Preis hat gepasst. Wenn er jetzt eine Zusatzdienstleistung will, dann ist ja die Frage, was ist er bereit? Wie wichtig ist ihm das? Und ich kann doch ganz einfach immer hingehen und sagen, in solchen Situationen, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Das ist immer wieder die Thematik, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, gucken wir uns das Briefing mal an, das war so, aufgrund dieses Briefing gab es dieses Angebot. Wenn sich jetzt das Briefing oder die Rahmenbedingungen verändern, dann heißt das, wir müssen ein anderes Angebot kalkulieren. Wie weit haben Sie das denn für sich berücksichtigt?
Ja.
Ja, das Thema Briefing, das erinnert mich an ein Projekt, was ich vor kurzem noch erledigt habe. Das war so ein strategic review. Um meine Trainingsabteilung aufzugleisen. Und da gab es dann am Anfang ein Briefing, dann gab es die externe Berater im Projekt, die haben dann das Projekt angefangen, die sind dann mit einem ersten Report gekommen. Und dann habe ich die Kollegen mal gesagt, ja, so sollen wir nicht nochmals das Report uns anschauen und das vergleichen mit dem Briefing. Und nur die internen Kollegen darauf hinzuweisen, da habe ich schon bemerkt, die waren selber jetzt schon so tief im Projekt, dass die nicht daran gedacht haben, selber mal die jetzige Resultate anzuschauen und das zu vergleichen mit, ja, was war eigentlich das Ziel, womit wir selber angefangen haben. So, ich glaube, dass er so einen Check von Briefing von beide Seiten auf regelmäßige Zeitpunkten eigentlich sehr hilfreich ist, weil daardoor bleibt es dann, oder daardoor geeft es een klares Verständnis von beide Seiten und vervolgt man immer den gleichen Weg.
Das ist die Grundlage.
So. Ah, Werner, das ist mehr eine Aussage als eine Frage. Das Angebot geht zum Einkauf und dann bekommen wir den Zuschlag oder eben nicht. Wie soll man da verhandeln?
Genau, das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Der Einkauf ist der letzte in der Runde. Somit musst du immer gucken, dass du jemanden mit in der Verhandlung hast und auch nicht abspeisen lassen zu sagen, schick das dem Einkauf und der verhandelt das. Und so ist es, sondern das Gespräch suchen. Und auch sagen, nee, der Einkäufer muss auch begreifen, was wir hier haben und warum das sinnvoll ist, das so zu gestalten. Und wenn du keine Chance hast, das Gespräch zu führen, dann musst du ja die Frage stellen, wie realistisch ist es, dass du überhaupt den Auftrag bekommst? Mhm. Wenn du eine öffentliche Kommune hast, ist klar, da geht es um ein Preisangebot, da ist immer wieder die Situation. Oder ist es nicht nur noch ein Pseudo-Angebot, was sie von dir verlangen, um jemand anders zu drücken, den sie haben wollen?
Ja.
Also auch da gibt es keine monosystemische Vorgehensweise, sondern immer Situationen, wo du gucken musst, okay, in welcher Beziehung stehe ich zu dem Kunden? Habe ich wirklich mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung einen Mehrwert für den Kunden oder habe ich keinen? Und dann zählt der Preis nur, dass ich halt hingehe und sage, okay, wenn ich ihm keinen Mehrwert bieten kann, dann muss ich eine andere Kalkulation machen. Wenn ich die nicht bieten kann, muss ich andere Produktionsstandorte haben. Das sind ja die Themen, die wir haben. Mhm. Also muss ich überlegen, wie kann ich mein Produkt mit Dienstleistungen anreichern, um innovativ zu sein? Aber es gibt so Situationen, wo ich ein vergleichbares Produkt habe und da geht es halt wirklich um den, der es am günstigsten einkauft.
Wie gehst du eigentlich damit um, Andreas, wenn du den Eindruck bekommst, die versuchen eigentlich nur so einen Preisvergleich mit mir zu machen?
Ich spreche es an. Ich sage, lass uns mal ein Stück zurückgehen. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir hier tun, gar nicht ernst gemeint ist, sondern sie einfach nur ein günstiges Angebot haben. Mhm. Und dann ist da der Punkt zu sagen, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn das so ist, ist das vollkommen in Ordnung und vollkommen legitim, aber dann können wir beide uns jetzt die Zeit ersparen. Oder sie sagen, nee, das ist für mich wirklich von Bedeutung. Dann sollten wir darüber sprechen, was die Themen sind, die für sie relevant sind, um eine Entscheidung treffen zu können. Das ist doch nichts Schlimmes. Nur, ihr müsst doch nicht dann eure Zeit nennen. Oder sie.
Genau.
Also wir haben mit alle anderen Sachen zu tun, aber der Punkt ist doch immer offen ansprechen, offenes Visier. Was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann?
Naja, was mir dann eigentlich so durch den Kopf geht, ist, ich kann mich dann sehr gut vorstellen, dass es so für Vertriebler gibt, die diesen Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen in dem Moment vielleicht haben, aber nicht durchsetzen, weil die meinen, ja, mein Chef erwartet doch, dass ich meine Zahlen erreichen dieses Quartal und sich dann trotzdem die Zeit nehmen.
Der Punkt ist doch der, diese Termine sind die hätte gern Termine oder möchte gern Termine. Das sind die Termine, die du Wochen vor dir her schiebst und sagst, der wird kommen. Ja, der muss nochmal nachfragen. 3 Wochen später, ja, der muss nochmal jemand anders fragen. Ja, ich war bei dem Termin dabei. Ja, der wird kommen. Den schiebst du in deiner Liste vor dir die ganze Zeit her. Und nach einem Jahr wirst du feststellen, der kommt gar nicht. Das ist ja die Frage, was ist sinnvoller? Es ist sinnvoller, klar zu wissen, nach 2 Wochen, der ist kein Kunde für uns. Dann kann ich die Zeit aufwenden und neue Kunden ansprechen oder andere ansprechen, die meine Kunden werden können. Wenn ich aber immer das Gefühl habe, der wird kommen, dann sehe ich, kenne ich viele Vertriebler, die keinen Sinn darin sehen, noch zusätzlich welche anzusprechen, weil der kommt schon irgendwann. Das kann ich mir so lange einreden, bis ich selbst dran glaube. Und das hat, glaube ich, weniger mit Mut oder Zahlen zu tun, sondern zu sagen, wonach bemisst du? Bemisst du nach Aktivität? Bemisst du nach Gesprächen? Oder bemisst du danach zu sagen, passt mein Produkt oder meine Dienstleistung für diesen Kunden? Und es gibt auch, wo Dinge nicht passen. Das ist doch vollkommen okay. Dann weiß ich, ich muss mit anderen reden.
Also wir haben ja im Vorfeld schon 5 Minuten vorher mal gesprochen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir meistens in den gesamten Bereichen längere Entscheidungswege gerade haben. Ja, oder was weiß ich, Budgetstopp oder irgendwie sowas. Das heißt, dass natürlich auch viele erstmal keine Rückmeldung kriegen, verspätete Rückmeldung kriegen. Also ab wann ist der Punkt, wo du sagst, Freunde, das machen wir nicht mehr? Also auch im Hinblick darauf, dass es natürlich jetzt eine gesamte Bewegung ist, aber eben auch, dass, also irgendwann muss ja mal der Punkt sein, wo man sagt, oh nee, jetzt ist Finish.
Der Punkt ist, du kannst, was immer wieder interessant ist, wenn sich jemand nicht zurückmeldet, kann ja wirklich was passiert sein. Also würde ich mal eine E-Mail schreiben, zu sagen, ist gesund, ja, in Ordnung, weil das löst jetzt Verwirrung aus, dass ich hier keine Rückmeldung von Ihnen bekomme. Ja. Und wenn dann das Thema kommt, dass Sie sagen, Mensch, ja, sorry, ich habe mich noch nicht gemeldet, weil wir viel zu tun haben, dann die Gelegenheit nutzen, zu sagen, okay, wie wollen wir zukünftig mit solchen Sachen umgehen?
Ah, ja.
Weil ja, die machen es nicht böse. Die haben wirklich viele Themen auf dem Tisch.
Ja, voll, klar.
Und wenn die dann sagt, ja, oh Mensch, dann lassen Sie uns nächstes Mal einen fixen Termin machen oder einen Joe-Fix oder dass Sie mich dann ansprechen oder, keine Ahnung, was Sie antworten. Aber damit wird es Ihnen erstmal bewusst, ohne dass du es vorwirfst. Wenn du es einen Vorwurf machst, zu sagen, also jetzt bin ich eine beleidigte Erna. Ich sitze ja seit 5 Wochen und warte, dass ich endlich eine Info kriege. Dann bist du wieder bei dir.
Ja, klar.
Ja. Lebenssituation und sagt, Mensch, ist irgendwas alles in Ordnung bei Ihnen gesundheitlich? Und wenn, Mensch, was können wir aus Ihrer Sicht machen, dass zukünftig nicht so ein Vakuum entsteht?
Ja, finde ich gut.
Ja, das ist mir irgendwie auch aufgefallen. Sobald man anfängt irgendwie aus zichzelf zu redeneren, dann entsteht ganz veel Frust. Wenn man sich versetzt in die andere persoon, dan is het veel meer met respect. Wertschätzung.
Ja, es ist ein Fehler bei sich, dabei hat es ganz häufig gar nichts mit dir zu tun.
Ja.
Ja, das ist es eben, ne? Also, ja, sehr gut. Okay, zwei Fragen haben wir noch aus dem Talk. Okay, wir fangen mit der an. Monika, liebe Grüße gehen raus. Das ist ja nur Geschäftskundengeschäft. Wie sieht es mit Endkunden aus? Da sind noch mal ganz andere Beschränkungen.
Die Frage ist, es hängt natürlich wieder auch da zusammen, als wer spreche ich zu wem? Und worum geht es? Was verkaufe ich? Verkaufe ich ein Produkt, was ich überall kaufen kann? Oder gebe ich ein Erlebnis des Verkaufens, wenn ich zu einem Konsumer spreche? Ne? Schaffe ich es halt, warum gehe ich als Konsumer in das Geschäft lieber als in das Geschäft? Weil ich eine andere Atmosphäre habe, weil mir Möglichkeiten geboten werden. Ich habe ganz häufig die Diskussion immer in Deutschland zum Beispiel mit Kreditkarte zu bezahlen. Ja? Ich habe es jetzt selbst wieder erlebt in Italien. Du bist in einem Kuhdorf in Italien in so einem Eiscafé und zahlst mit Apple Pay oder solche ganzen Themen. Und da einfach mal zu überlegen, zu sagen, der Deutsche sagt dir immer, es kostet Gebühren, wenn du mit einer Kreditkarte zahlst. Geh doch hin und sag, bei uns sind alle Zahlungsmittel akzeptiert und der bar bezahlt, bekommt 2% Rabatt. Mhm. Also dreh den Spieß doch einfach und sag, wo schaffe ich für einen Kunden Mehrwert? Sag nicht, das kostet 3% Gebühren, wenn du mit Kreditkarte zahlst, sondern sag, wenn du bar bezahlst, dann bekommst du einen besseren Preis dafür. Als ja. Beispiel. Wenn das deine Zielsetzung ist. Wenn deine Zielsetzung eine gute Beratung ist, dann ist es ganz relevant. Entscheidend ist auch, wenn du mit Endkunden zu tun hast, dass du halt für etwas stehst, dieses Endkass-konzentrierte Arbeiten. Also wenn du Maler bist, du bist Maler für alles, dann ist es eben ein Punkt, dann bist du einer unter vielen. Wenn du aber Maler bist, der für ein bestimmtes Thema steht, dann wissen die Leute, Mensch, es geht darum, was ich, eine bestimmte Konstruktion zu haben. Da fällt mir dieses Unternehmen ein oder dieser Malerbetrieb ein, weil die können das und das machen. Du kannst, wenn du ein Handwerker bist zum Beispiel, wenn du persönlich ein Angebot abgibst, was immer sinnvoll ist, als Handwerker ein persönliches Angebot abzugeben, demonstrieren, wie sauber du arbeitest, indem du dir ganz ordentlich die Füße abputzt, bevor du in das Haus hineingehst zum Beispiel. Also, dass du unbewusst Dinge signalisierst, die du machen kannst.
Oh, Mensch,
wenn du solche Themen hast, dann gibst du ein Signal und dann hast du auch diese Preisgespräche und die Verhandlung auf eine ganz andere Art und Weise. Wenn du demonstrierst, ich zeige Ihnen das Grundstück, bevor ich gekommen bin und danach, damit es genauso wieder aussieht. Es sind die Kleinigkeiten, die das dann ausmachen, wo du im Endeffekt nachher auch einen besseren Preis durcherzielen kannst. Und das hängt von deiner Dienstleistung ab, von deinem Thema ab, von deiner Branche ab und von dem, was du verkaufst.
Ja.
Ich meine, da könnte man noch sagen, Anstand ist für fast ein Unterscheidungsmerkmal dieser Tage. Also so erfahre ich das manchmal, dass der Anstand zwischen Menschen ist weniger geworden so über die Jahre. Und wenn man dann jemanden mit Anstand erlebt, so war das eigentlich.
Sehr schön. Wenn ich ein Angebot persönlich vorbeibringe, habe ich wieder ein Zeichen von Respekt. Mich interessiert das, was der Kunde wirklich will. Wenn du Bauarbeiten hast an einem Grundstück, häng doch einfach rundum an die Häuser ein Schild wie am Hotel früher und schreib drauf, es kann in den nächsten Tagen ein bisschen lauter werden, nicht böse, denn wir machen die Handwerksarbeiten bei Familie Meier oder wie auch immer. Das ist nicht nur indirekte Werbung, sondern auch, dass die Leute mit Respekt behandelt werden in der Form auch immer. Und daran erinnert sich der Konsumer. Bei dem Konsumer musst du anders sein, du musst besser sein, innovativer sein, kreativer sein.
Das ist ein schönes Beispiel, mit dem auch an die Probleme des Kunden denken, die auf ihn zukommen könnten, wie zum Beispiel, dass die Nachbarn genervt sind oder so. Genau. Ne? Also immer diesen 2-3 Schritte weiterdenken. Ja.
Die Nachbarn werden sich sagen, Mensch, ihr habt einen tollen Handwerker gehabt, ne? Der hat mir sogar, der wusste, dass es laut wird, ja, und dann werden sie gelobt, da sind sie stolz, da sind sie auch gern bereit, mehr zu zahlen.
Ja, voll. Und ehrlich gesagt, würde ich sofort nehmen. So jemanden. Schön. Kommen wir zur letzten Frage. Von Ernst. Ich komme gar nicht erst bis zum Punkt der Verhandlung. Was mache ich falsch?
Ernst, vielleicht bist du nur auf dich fokussiert. Und die Frage ist, was für ein Produkt oder eine Dienstleistung hast du, um da hinzukommen?
Steht dir nicht, ja.
Also immer wieder. Das ist das Gleiche, als würdest du einen Kunden fragen, haben Sie gerade Zeit oder ist mein Produkt von Interesse? Und wenn der Kunde sagt nein, kannst du nicht sagen, ach, mach keinen Scheiß. Wenn du doch hingehen und sagen, was ist das wirklich, ne? Also was müssen wir Ihnen bieten oder was ist das Entscheidende für Sie, dass wir Interesse bei Ihnen wecken können? Und das sind so Situationen, da kannst du nicht sagen, ach, keiner will mit mir verhandeln oder ich komme gar nicht weiter. Das ist die Frage, inwieweit Ernst sich auf sich immer bezieht und nicht wirklich gezielte Fragen stellt, um das Interesse zu wecken. Ansonsten muss er seine Kunden doch mal offen fragen, zu sagen, wissen Sie, ich komme nicht mehr zur Verhandlung. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, dass ich bei Ihnen einen Schritt weiterkomme?
Das ist so eine wichtige Perspektive, weil ich erlebe das auch, egal in welchen Kreisen man mal diskutiert, ist ja ganz häufig so, die blöden Kunden, genau. Ne? Die blöden Kunden, die verstehen nicht, was ich mache. Die blöden Kunden. Und das finde ich dann schon spannend. Und ich glaube, ein großes, hilfreicher Skill für Verkäufer oder für Unternehmer auch, ist einfach die Reflexionsfähigkeit auch, oder? Also einfach mal zu gucken, so, wie ist denn das Gespräch gelaufen? Was ist denn das, was ich die letzten Jahre mache? Hat es überhaupt einen Wert für den Kunden? So, also an welchen Punkten verliere ich die denn auch?
Oder frage doch mal, wenn du ein Geschäft gewinnst, den Kunden, warum dir den Zuschlag gegeben hat. Also nicht nach dem Motto, warum haben sie mir jetzt den Zuschlag gegeben, sondern sagen, danke für das Vertrauen, was sie mir entgegenbringt. Was waren denn für Sie die ausschlaggebenden Punkte, sich für unser Produkt oder unsere Dienstleistung zu entscheiden? Hol dir doch mal positives Feedback. Auf der anderen Seite, wenn du auf das verlierst, zu fragen, was können wir denn beim nächsten Mal besser machen, um sie als Kunden zu gewinnen?
Mhm. Kriegst du da ehrliche, gute Antworten drauf?
Ja, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann?
Gelogene Antworten.
Ja. Aber warum sollen sie es tun?
Nee, aber ernst gemeint. Also kriegst du da hilfreiche Sachen, wo du sagst, ja, da kann ich mit in mein Team gehen und das da
also machen wir was. Im Normalfall bekommst du von den Leuten eine offene Antwort, wenn du so offen fragst und sagst, hör zu, wir wollen es immer stetig weiterentwickeln. Sie waren für uns ein super spannender Prospekt. Wir haben es nicht geschafft. Hut ab für die anderen. Was müssten wir aus Ihrer Sicht der nächste Mal anders machen?
Ja, sehr schön. Sehr schön.
Und nicht sagen, die doofen Kunden. Es gibt keine doofen Kunden.
Aber was meinst du, wie oft ich das höre? Die raffen das nicht, die sind zu blöd. Die schicken einfach irgendwelche Sachen wieder zurück und beschweren sich oder gibt's die tollsten Dinge.
Du musst immer dann denken, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann drei Finger auf dich.
Ja. Hm. Naja, da ist was dran, auf jeden Fall. Hm. Patrick, hast du noch was?
Ich habe mir gerade noch eine Frage überlegt für dich, Andreas. Du machst es jetzt ein paar Jahre für Frondel. Man würde so sagen, 2-3 Jahre mit so schön jung, wie du aussiehst. Was würdest du deinen jongeren selbst als Rat geben. So wenn du angefangen hast mit dem Ganzen, wenn du jetzt so zurückreflektierst über die Zeit.
Sei hungrig. Und zwar in jeder Beziehung. Wenn du im Vertrieb arbeiten möchtest, musst du hungrig sein, indem du wiss- und lernbegierig bist. Mhm. Du musst hungrig sein, Feedback annehmen zu können. Mhm. Und du musst hungrig sein, Menschen begeistern zu wollen. Wenn du satt bist, wenn du genug hast, wenn du dich nicht bewegen willst, dann wird genau das passieren. Aber wenn du engagiert bist, hungrig bist, wissbegierig bist, engagiert bist, dann kannst du es schaffen.
Sehr schön.
Ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ja.
Sehr schön. War super interessant, Andreas. Echt? Also ich nehme auch sehr, sehr viel mit hier. Das freut mich. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer das auch mitnehmen. Und das, also eins ist jetzt auf jeden Fall klar, sobald wir die erste Veranstaltung machen, tut mir leid, aber du musst zu dem Thema wirklich auch auf die Bühne und die Leute damit begeistern. Ich hoffe, damit bist du dann einverstanden.
Ich unterstütze euch sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Und
gerne. Ihr Lieben,
das war schön mit euch. Verhandlung, Katharina.
Ja. Ihr Lieben, macht es gut, genießt das schöne Wetter. Andreas, vielen, vielen, vielen Dank. Nochmal. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen, zumindest Patrick und ich, mit Pascal wieder in gewohnter Runde.
Alles klar.
Ihr Lieben, tschüss.
Tschüss. Danke.